Mikros Dynamis, eine kleine Kraft.
Ich begrüße alle Hörerinnen und Hörer. Ich freue mich, dass Sie die WG Radio eingeschaltet haben und damit unsere Sendereihe Mikros Dynamis. Mein Name ist Alexander Schmidt. Der Evangelist Manfred Röseler wurde 1961 geboren. Er ist seit Jahrzehnten im vollzeitlichen Dienst im christlichen Bereich tätig. Manfred Röseler hat eine profunde theologische Ausbildung absolviert. Er studierte an der Bibelschule Brake in Nordrhein-Westfalen und auch an der Akademie für Weltmission in Korntal bei Stuttgart in Baden-Württemberg. Dort machte er seinen Master of Arts Abschluss im Fachbereich Missiologie. Anfang der 1990er Jahre war er 2 Jahre in Pakistan, Indien und Nepal im Missionsdienst. 1999 ging er für 6 Jahre in die Ukraine. Dort unterrichtete er Missiologie an verschiedenen Bibelschulen. Seit 2005 ist Manfred Röseler Missionswerk Bruderhand in den Bereichen Evangelisation und Medienarbeit tätig. Manfred Röseler führt Schulungen über Evangelisation in christlichen Gemeinden durch und er ist weiterhin als Evangelist tätig. In seinen Vorträgen spricht er darüber, wie das Leben eines Menschen durch den Glauben an Jesus wirklich bedeutungsvoll wird und zeigt die Schritte auf, die nötig sind, um Gott persönlich kennenzulernen. Manfred Röseler ist Autor zahlreicher und weit verbreiteter Schriften und Bücher von Bruderhand Medien. Manche davon sind echte Klassiker in der Gemeindearbeit. So ist beispielsweise der 2-teilige Bibelgrundkurs Neues Leben mit Jesus im DIN A4-Format 1989 erschienen. 2019 wurde er in überarbeiteter Fassung neu herausgegeben. Weitere Veröffentlichungen von Manfred Röseler sind zum Beispiel Leben live, ein Grundkurs des christlichen Glaubens, Glaubenslehre für Teenager, in 18 Monaten durch die Bibel, Bibelfernkurs für Kinder, Bibelfernkurs für Neubekehrte und Evangelisation konkret. Bruderhand Medien ist ein Arbeitszweig im Missionswerk Bruderhand und arbeitet überkonfessionell im Rahmen unterschiedlicher Kirchen, Freikirchen und Gemeinschaften. Das Missionswerk Bruderhand wurde 1960 von dem bekannten Redner und Evangelisten Wilhelm Pahls gegründet. Bruderhand Medien hat die Bibel, das Wort Gottes, als Grundlage. Das Werk wird von Spenden getragen und distanziert sich von allen Sekten. Die Verteilschriften von Bruderhand Medien sollen der Verbreitung des Evangeliums, der guten Nachricht von Jesus Christus dienen. Heute möchten wir Ihnen die aktuellste Verteilschrift vorstellen mit dem einprägsamen Titel Covid-19. Müssen wir besorgt sein? Dieser Flyer ist zur Weitergabe an viele Menschen gedacht und ist in weiteren Sprachen erhältlich. In Albanisch, Englisch, Finnisch, Französisch, Italienisch, Polnisch, Russisch, Spanisch und Tschechisch. Vielleicht kann die Sorge um Covid-19 dazu beitragen, dass viele Menschen von dem schlimmsten Virus, den es überhaupt gibt, von der Sünde nämlich, befreit werden. Weitere Informationen zu Bruderhand Medien in Wienhausen im Landkreis Celle in Niedersachsen bekommen Sie unter der Telefonnummer 05149 98910. Ich wiederhole, 05149 98910 oder im Internet unter bruderhand.de. Wir möchten Ihnen heute, wie gesagt, die aktuellste Verteilschrift vorstellen mit dem einprägsamen Titel Covid-19 – Müssen wir besorgt sein? Wir danken an dieser Stelle dem Autor Manfred Röseler für seine freundliche Erlaubnis, diesen Text auch im Radio senden zu dürfen. Hören Sie jetzt einen Impuls aus biblischer Perspektive zu Covid-19. Müssen wir besorgt sein? Covid-19, eine Perspektive der Hoffnung. Mit großem Tempo breitet sich das Coronavirus aus und verursacht eine Atemwegserkrankung, die als Covid-19 bezeichnet wird. Die Zahl der bestätigten Infektionen und Todesfälle aufgrund dieser Krankheit wächst stetig. Gleichzeitig wird nach einem Gegenmittel geforscht. Präventivmaßnahmen sind in dieser Zeit besonders wichtig. Ist jemand infiziert, muss diese Person unter Quarantäne gestellt werden, um weitere Infektionen zu verhindern. Auch Kontaktpersonen müssen identifiziert werden, damit alle denkbaren Infektionsketten unterbrochen werden können. Müssen wir besorgt sein? Die Atemwegserkrankung Covid-19 brach Ende Dezember 2019 in der chinesischen Millionenstadt Wuhan aus und entwickelte sich seitdem zu einer Epidemie von internationaler Tragweite. Am 11. März 2020 erklärte die Weltgesundheitsorganisation WHO die Coronavirus-Epidemie offiziell zu einer Pandemie. Aufgrund der rasanten Ausbreitung des Coronavirus haben wir durchaus Anlass zur Sorge. Vorsichtsmaßnahmen sind unbedingt geboten. Selbst vor über 3000 Jahren, so erfahren wir aus der Bibel, wurden Menschen mit ansteckendem Hautaussatz isoliert. Sie mussten abgesondert leben. Siehe 3. Mose 13, Vers 46. Aus unserer heutigen Sicht erscheint es grausam, mit kranken Menschen so umzugehen. Doch im Grunde genommen benutzen wir auch heute noch eine durchaus vergleichbare Methode. Wir nennen sie Quarantäne. Wie können wir uns schützen? Es wurden viele vorbeugende Maßnahmen getroffen, um die Pandemie einzudämmen und die Gesundheit der Bürger zu schützen. Dazu gehören hohe Hygienestandards, das Waschen der Hände, das Vermeiden von sozialen Kontakten, die nicht unbedingt nötig sind, die Erhöhung des sozialen Abstands, Social Distancing genannt, oder unter gewissen Umständen auch das Tragen von Atemschutzmasken. Jeder sollte außerdem auf die Stärkung seines Immunsystems durch eine gesunde Ernährung achten. Doch reichen alle genannten Maßnahmen aus, um uns Sicherheit zu geben? Wir merken schnell, dass die genannten Empfehlungen unsere Sorgen nur minimal verringern. Ich möchte auf einen wichtigen Aspekt besonders hinweisen, der in dieser Situation nicht übersehen werden darf. Aus der Bibel erfahren wir, dass Gott in der Lage ist, jeden Menschen zu beschützen. Dort lesen wir: Du brauchst dich nicht zu fürchten vor dem Schrecken der Nacht, vor dem Pfeil, der bei Tag fliegt, vor der Pest, die im Finstern schleicht, vor der Seuche, die am Mittag Verderben bringt. Ob 1000 fallen zu deiner Seite und 10.000 zu deiner Rechten, so wird es doch dich nicht treffen. Psalm 91, die Verse 5-7. Genauso hat es das Volk Israel in Ägypten erlebt. Während unter den Ägyptern in einer Nacht in jeder Familie der erstgeborene Sohn starb, blieben alle Israeliten verschont. Niemand von ihnen starb. Siehe 2. Mose 12, die Verse 12 und 13. Bereits zur Zeit der Sintflut hat Gott einige bewahrt, die ihm vertrauten. Dürfen auch wir mit dem gleichen Schutz rechnen? Wir erleben, dass viele Menschen an Krankheiten sterben oder durch Katastrophen und Kriege ums Leben kommen. Die Möglichkeit, dass wir vom Leid nicht verschont werden, müssen wir in Betracht ziehen. Auch wenn wir die oben genannten Beispiele nicht eins zu eins auf unsere Situation anwenden können, zeigen sie uns doch die große Macht Gottes. Er ist in der Lage, uns von allen Gefahren zu beschützen. Ein ermutigendes Beispiel dafür, wie Gott helfend in der Not eingreift, ist für uns die Erfahrung von drei jüdischen Verwaltern über der Provinz Babel: Schadrach, Meschach und Abednego, von denen wir in der Bibel lesen. Von ihnen und allen anderen im Volk wurde erwartet, dass sie die goldene Statue des Königs Nebukadnezar anbeteten. Wer sich nicht daran hielt, sollte in den Feuerofen geworfen werden. Für die drei Verwalter war klar, dass sie nur Gott anbeten würden. Darum antworteten sie dem König Folgendes: Unser Gott, dem wir dienen, kann uns aus dem glühenden Feuerofen erretten, und er wird uns bestimmt aus deiner Hand erretten, o König. Und auch wenn es nicht so sein soll, so wisse, o König, dass wir deinen Göttern nicht dienen und auch das goldene Bild nicht anbeten werden, das du aufgestellt hast. Daniel 3, Verse 17 und 18. Die drei Verwalter wussten nicht, wie die Angelegenheit ausgehen würde. Doch sie waren entschlossen, Gott auch dann treu zu bleiben, wenn es für sie den Tod bedeuten würde. So wurden sie tatsächlich in das Feuer geworfen, und Gott griff ein. Er bewahrte sie, sodass ihnen nichts passierte. Was bedeutet das für uns? Mit großer Sicherheit können wir sagen, dass Gott Menschen, die ihm vertrauen, bewahren und durch die größten Probleme ihres Lebens hindurchtragen kann. Doch selbst dann, wenn Krankheit, Leid oder der Tod auf sie wartet, wissen sie genau, dass sie in Gott geborgen sind. Sie vertrauen auf Gottes Führung und darauf, dass ihnen alle Dinge zum Besten dienen. In Anbetracht der Coronavirus-Epidemie sollten wir auch darüber nachdenken, dass es noch ein anderes Virus gibt, das weitaus tragischer als das Coronavirus ist. Das schlimmste Virus ist die Sünde. Es tritt manchmal sehr unscheinbar auf und wird deshalb oft zu wenig beachtet. Das Wort Sünde ist ein biblischer Begriff und beschreibt den Zustand eines Menschen, der von Gott getrennt ist. Der Begriff Sünde beinhaltet nicht nur unsere Unrechtstaten, sondern steht auch für unsere falsche Lebensweise. Jemand, der sündigt, lebt nicht nach dem guten Plan, den Gott für sein Leben vorbereitet hat, sondern widersetzt sich dem Willen Gottes. Ohne dass er es merkt, verpasst er all das Gute, das Gott für ihn gedacht und vorbereitet hat. Welch eine Tragik! Der Prophet Jesaja formulierte es bereits vor ca. 2700 Jahren sehr treffend. Wir alle gingen in die Irre wie Schafe. Jeder ging seinen eigenen Weg. Jesaja 53, Vers 6. Gott möchte, dass wir in Harmonie mit ihm und in Harmonie mit anderen Menschen leben. Sünde aber zerstört unser Miteinander und unsere Beziehung zu Gott. Unsere Welt ist in vielerlei Hinsicht kaputt. Es gibt sehr viel Hass, Terror, Krieg und viel persönliches Leid. Jeder von uns ist in irgendeiner Form davon betroffen. Wir stehen vor so manch einem Scherbenhaufen und wissen oft nicht mehr ein und aus. Das Virus hat uns voll im Griff. Menschen entzweien sich, Familien zerbrechen, Länder befinden sich im Krieg. Damit hat das Virus der Sünde aber noch nicht seine maximale Wirkung entfaltet. Die tragischste Konsequenz der Sünde ist, dass sie uns von Gott trennt. Diese Trennung bleibt bis in alle Ewigkeit bestehen. Stellen Sie sich einmal vor, Sie müssten aufgrund des Coronavirus nicht nur für 2 oder 3 Wochen in Quarantäne bleiben, sondern für den Rest Ihres Lebens. Dies wäre natürlich ein schrecklicher Gedanke. Das Virus der Sünde aber hat derart tragische Konsequenzen, dass es den Menschen nicht nur für ein paar Wochen oder Monate unter Quarantäne stellt, sondern für alle Ewigkeit. Dies bedeutet, dass der Mensch für immer aus der Gegenwart Gottes und damit aus dem Himmel ausgeschlossen ist. Auf ihn wartet nach seinem Tod der Verbleib an einem schrecklichen Ort der Gottesferne. Wenn nun die Konsequenzen, die das Virus der Sünde anrichtet, so folgenschwer sind, wie wichtig ist es doch dann, den Weg der Heilung zu kennen? Gott selber hat Vorsorge dafür getroffen. Er hat seinen Sohn Jesus Christus in diese Welt gesandt, um uns von dem Virus der Sünde zu befreien. Jesus starb am Kreuz auf Golgatha für die Sünden eines jeden einzelnen Menschen. Er bezahlte mit seinem Leben für die Folgen, die die Sünde mit sich brachte. Er nahm unsere Schuld auf sich, damit wir Vergebung haben können. Damit ist aber niemand automatisch von seiner Schuld befreit. Ein kranker Mensch, der geheilt werden möchte, muss die Medizin, die ihm helfen könnte, auch einnehmen. Genauso müssen wir das Heilmittel, das Gott uns zur Verfügung stellt, annehmen. Dieses Heilmittel für unsere Sünde ist Jesus Christus. Nehmen Sie ihn an. In der Bibel steht: Nur Jesus kann den Menschen Rettung bringen. Nichts und niemand sonst auf der ganzen Welt rettet uns. Apostelgeschichte 4, Vers 12. Wie werden wir durch Jesus von unserer Schuld befreit? Zunächst müssen wir einsehen, dass wir das Virus der Sünde in uns tragen und vor Gott schuldig geworden sind. Dann müssen wir Jesus um die Vergebung aller unserer Sünden bitten und ihn einladen, in unser Leben einzutreten. Sprechen Sie in einem einfachen Gebet mit Jesus Christus. Danken Sie ihm dafür, dass er am Kreuz auf Golgatha stellvertretend für Ihre Sünden gestorben ist. Bitten Sie ihn um Vergebung aller Ihrer Sünden und laden Sie ihn ein, in Ihr Leben zu kommen. Sagen Sie ihm, dass Sie ihm gehören möchten und dass er von jetzt an über Ihr Leben bestimmen soll. Vertrauen Sie so Ihr Leben Jesus Christus an. Wenn Sie sich so, wie gerade beschrieben, für ein Leben mit Jesus entschieden haben, dürfen Sie sicher sein, dass Jesus Ihnen alle Ihre Schuld vergeben und Sie zu einem Kind Gottes gemacht hat. Sie sind damit vom Virus der Sünde frei geworden und dürfen sich darauf freuen, einmal bei Gott im Himmel zu sein. Haben Sie dies erlebt? Dann wenden Sie sich doch noch einmal im Gebet an Jesus und danken Sie ihm für all das, was er für Sie getan hat. Mit diesem Tag und mit dieser Entscheidung hat für Sie ein neues Leben in Jesus Christus begonnen. Lesen Sie ab jetzt regelmäßig in der Bibel, um Gottes Willen noch besser kennenzulernen. Sprechen Sie regelmäßig im Gebet mit Gott, dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Und suchen Sie die Gemeinschaft mit anderen Menschen, die ebenfalls Jesus persönlich kennen und mit ihm leben. Eine Perspektive der Hoffnung. Mit großem Tempo breitet sich das Coronavirus aus und verursacht eine neuartige Viruserkrankung. Uns bewegen die Fragen: Müssen wir besorgt sein? Wie können wir uns schützen? Zusätzlich zu allen Vorsorgemaßnahmen möchte diese Broschüre auf einen Aspekt hinweisen, den wir in dieser Situation nicht übersehen dürfen. Aus der Bibel erfahren wir, dass Gott in der Lage ist, jeden Menschen zu beschützen. Vielleicht kann die Sorge um Covid-19 dazu beitragen, dass viele Menschen von dem schlimmsten Virus, den es überhaupt gibt, von der Sünde nämlich, befreit werden.
Mikros Dynamis, eine kleine Kraft.
Sie hörten gerade den Text der Broschüre Covid-19 – Müssen wir besorgt sein? Impulse aus biblischer Perspektive von Bruderhand Medien. Diese Broschüre wurde von Manfred Röseler verfasst und sie wurde bereits in mehrere Sprachen übersetzt. Weitere Informationen zu Bruderhand Medien in Wienhausen im Landkreis Celle in Niedersachsen finden Sie im Web unter www.bruderhand.de. Und bei uns in der Sendung geht es weiter mit einem Predigttext von Benjamin Isa Kraus. Der Theologe und Vikar in der Mennonitengemeinde Regensburg nimmt uns hinein in ein sehr persönliches und prägendes Erlebnis, das im Frühjahr 2011 stattgefunden hat. Benjamin war 17 Jahre alt, als ein Tsunami die Küste Japans traf. Mehr als 15.000 Menschen wurden durch den Tsunami getötet. Ein kritischer Fehler des Atomreaktors in Fukushima löste die nach Tschernobyl größte Nuklearkatastrophe der Welt aus. In dem damals 17-jährigen Benjamin tobte ebenfalls ein schwerer Sturm. Er suchte Orientierung und wollte die Dinge verstehen, die um ihn herum passieren. Er fragt: Haben denn eigentlich die Christen eine Antwort auf die Katastrophen und auf all das Leid in dieser Welt? Dieser innere Kampf und ein Erlebnis, das wir in wenigen Minuten hören werden, ist zu einem zentralen Moment in Benjamins Theologie geworden. Gott war da, als Benjamin Isa Kraus diese Gefühle und Kämpfe durchlebte. Benjamin spürte förmlich in seinen eigenen Tränen Gottes Trauer um das Leid in dieser Welt. Er fühlte Gottes tiefste Sehnsucht danach, die Welt wieder heil zu machen, und Gottes Schmerz, dass wir Menschen uns dieser heilenden Kraft wieder und wieder verweigern. Doch genug der Worte in meiner Moderation. Hören Sie jetzt einen aktuellen Text vom Theologen und Vikar der Mennonitengemeinde Regensburg, Benjamin Isaac Kraus. Als Jesus sich der Stadt näherte und sie vor sich liegen sah, weinte er über sie. Wenn doch auch du heute erkannt hättest, was dir Frieden bringt. Lukas 19, Vers 41. Ich war 17 Jahre alt, als am Freitag, den 11. März 2011, ein Tsunami die Küste Japans traf. Der Tsunami allein tötete mehr als 15.000 Menschen. Dazu kam ein kritischer Fehler des Atomreaktors in Fukushima infolge des Tsunami, der die nach Tschernobyl größte Nuklearkatastrophe der Welt auslöste. Die radioaktive Strahlung erschwerte die Rettungsarbeiten und führte zu mehr Toten. Das Gebiet ist bis heute verseucht. Ich erinnere mich genau an diesen Tag, weil er mich wie ein Stein traf. Ich verfolgte diese Nachrichten wie gebannt. Es berührte mich persönlich und ich wusste nicht, wohin mit diesen Gefühlen. Am Sonntag gingen wir wie jede Woche in den Gottesdienst. Alles war wie sonst auch, als wäre nichts geschehen. Wir sangen Loblieder, eines nach dem anderen. Die Schwester, die an diesem Sonntag die Leitung hatte, hatte den Gottesdienst am Donnerstag vorbereitet und nicht bedacht, dass die Texte plötzlich anders klangen. Ich sehnte mich nach Orientierung, danach, diese Gefühle mit anderen teilen zu können und etwas zu hören, das mir hilft, zu verstehen, was da in mir passiert. Aber wir sangen Loblieder, eines nach dem anderen. Als wir Psalm 91 lasen, zerbrach etwas in mir. Auch wenn 1000 neben dir fallen, 10.000 rings um dich her, zu dir wird es nicht kommen. Du siehst es noch mit eigenen Augen, wie Gott es den Gottlosen heimzahlt. Ist das unsere Antwort auf das Leid in der Welt? Zum Glück hat es uns nicht erwischt. Ich stand auf und verließ unser Gemeindehaus. Meine Mutter lief mir nach, verstand aber, was bei mir los war und ließ mich gehen. Ich verbrachte den Rest des Morgens im Wald, in einer Mischung aus Rennen, Weinen und Rumschreien. Der Fairness halber sollte ich sagen, dass meine Gemeinde dann doch spontan den Gottesdienst änderte und einfach 10 Minuten schwieg und dann einen Klagepsalm las. Die nachträglich gute Reaktion meiner Gemeinde ist mit Schuld, dass ich immer noch Christ bin. Hätten meine Gefühle dauerhaft keinen Raum in der Gemeinde gehabt, hätte ich mich über kurz oder lang irgendwann zumindest emotional verabschiedet. Für mich ist dieses Erlebnis zu einem zentralen Moment meine Theologie geworden. Im Wald bin ich inmitten meiner Wut und Trauer Gott begegnet, der mir im Gottesdienst so fern erschienen war. Gott hielt meine Gefühle aus. Nicht nur das, ich spürte in meinen Tränen Gottes eigene Trauer um das Leiden in dieser Welt. Ich fühlte Gottes tiefste Sehnsucht danach, die Welt wieder heil zu machen und Gottes Schmerz, dass wir Menschen uns dieser heilenden Kraft wieder und wieder verweigern. Wir feierten kürzlich Palmsonntag. Wir erinnerten uns an Jesu Einzug nach Jerusalem. Oft feiern wir dies als einen freudigen Anlass, das Hosianna der Menge, der dann umschlägt in das Kreuzigt ihn des Karfreitag. Vielleicht auch, weil wir nach 40 Tagen Fastenzeit und vor der Dunkelheit der Karwoche noch einmal ein Halleluja brauchen. Das ist auch gut und richtig so. Aber dieses Jahr fühlt es sich, für mich zumindest, nicht richtig an. Dieses Jahr bleibe ich hängen an einer Szene, die wir nur bei Lukas finden. Direkt nach dem Einzug über Jerusalem erzählt Lukas, wie Jesus über Jerusalem weint. Jesus sieht, wie diese Stadt kurz davor steht, sich selbst ins Unheil zu stürzen. Wie die Propheten vor ihm sieht er, dass eine Gesellschaft, die auf Ausbeutung der Schwächsten beruht, nicht lange bestehen kann. Er ahnt, dass er trotz aller Anstrengungen nicht in der Lage sein wird, sie zur Umkehr, zur radikalen Neubesinnung darauf, was eigentlich wichtig ist, was Leben in Fülle fördert, zu rufen. Er schaut seinen Ängsten ins Auge und lässt seinen Emotionen freien Lauf. Jesus Christus, Gott selbst, weint wie ein Häufchen Elend. Wer sich jetzt noch fragt, ob Gott in Jesus wirklich ganz und gar Mensch geworden ist, hat nicht aufgepasst. Wie viel mehr Mensch kann man denn noch werden? Das gilt auch umgekehrt. Jesus zeigt uns, was es heißt, wahrhaft Mensch zu sein. Gefühle, nicht nur die angenehmen, gehören zum Menschsein dazu. Sie machen das Leben lebenswert, wie auch jeder, der mit einer Depression lebt, in der man nichts mehr fühlt, bestätigen kann. Erlauben wir uns, so menschlich zu werden wie Jesus? Erlauben wir es uns, zu weinen? Erlauben wir es uns, in dieser Zeit nicht alle Projekte zu verwirklichen, von denen wir dachten, wir kriegen sie jetzt hin? Erlauben wir uns, einfach erschöpft zu sein, weil es anstrengend ist, wenn sich innerhalb von einigen Wochen die Welt komplett verändert? Erlauben wir uns, uns einsam zu fühlen und wahrzunehmen, wie wichtig der körperliche Kontakt mit anderen ist, den auch Zoom nicht ersetzen kann? Ich muss ehrlich sagen, dass ich bisher noch nicht geweint habe. Es ist einfach noch nicht passiert. Das ist okay so. Aber ich hoffe, dass, wenn es passiert, vielleicht auch gerade in dieser Predigt, ich mir die Zeit dafür nehme, die Emotion zu fühlen. So wie Jesus es uns in diesem Text vorlebt. Und nicht nur hier. Im Johannesevangelium weint Jesus um seinen Freund Lazarus. Alle Evangelien erzählen, wie Jesus im Garten Gethsemane mit seiner Situation und mit dem Vater rang und seine Gefühle nicht versteckte. Ich wünsche uns, dass wir gerade in dieser Karwoche, in der wir Jesu letzte Woche nacherleben, wagen, zu unseren Gefühlen zu stehen und sie auszuhalten. Vielleicht sind auch positive dabei. Es ist Frühling und es ist normal und gut, sich über Sonne und Blumen zu freuen. Aber wenn du merkst, dass dein Herz schwer wird, wenn du die Nachrichten hörst, dann denk daran, Jesu Herz ist ebenfalls schwer. Wenn Sorgen dich nachts wach halten um Eltern, Kinder oder Bekannte, die zur Risikogruppe gehören, dann sei gewiss, dass Jesus diese Sorgen nicht fremd sind. Jesu anderer Name ist Immanuel, Gott mit uns. Gott geht mit uns durch dieses finstere Tal. Und nicht nur mit uns, sondern auch mit allen Krankenpflegern und Ärztinnen, allen Verkäufern im Supermarkt und allen, die sich jetzt sorgen, ob ihr Geschäft diese Krise überlebt. Jesus wischt seine Traurigkeit nicht zur Seite, sondern weint. Und darin erfährt er die Stärke Gottes, die er braucht, um es durch diese Woche zu schaffen. Ja, die Woche endet mit Ostern. Am Ende siegt nicht der Tod, sondern Jesus, das wahre Leben in aller Fülle. Aber selbst Jesus kann die Zeit nicht vorspulen. Der Weg zu Ostern geht immer durch das Kreuz. Es kann gut sein, dass uns noch sehr viel Leid bevorsteht. Vielleicht nicht in Deutschland, vielleicht nicht in meiner Familie, aber weltweit werden noch sehr viele Menschen sterben. Und auch in Deutschland sind wir noch nicht über das Schlimmste hinweg. Wir stehen dieses Jahr vor unserer eigenen Karwoche und es ist unklar, wie lange sie dauern wird. Wenn wir handlungsfähig bleiben wollen, müssen wir uns darin üben, unsere Gefühle, besonders auch die schweren, zuzulassen. Sie sind Boten, die uns etwas sagen möchten. In Psalm 126 heißt es, die mit Tränen sehen, werden mit Jubel ernten. Wenn wir Acht geben, was sich in unserer Seele rührt, dann werden wir überrascht sein, wie uns Gott gebrauchen wird, um anderen gerade in dieser Zeit ein Segen zu sein. Amen.
Mikros Dynamis, eine kleine Kraft.
Der soeben vorgetragene Predigttext stammt von Benjamin Isaac Kraus, Theologe und Vikar in der Mennonitengemeinde Regensburg in der Oberpfalz. Meine sehr geehrten Damen und Herren, und damit ist unsere knappe halbe Stunde fast wieder rum. Ich danke Ihnen, dass Sie unsere Sendung eingeschaltet haben. Wir hören uns hoffentlich bald wieder, wenn Sie möchten, zur gleichen Sendezeit in genau einer Woche. Ansonsten als Download in unserer Mediathek. Ich wünsche Ihnen Gottes reichen Segen in der kommenden Woche. Seien Sie behütet und getragen von unserem großen und wunderbaren Gott. Vom Mikrofon verabschiedet sich euer Alexander Schmidt.